Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Auch ein liebes Hallo an alle neuen Abonnenten meines Kanals auf den Podcast-Portalen sowie bei YouTube. Und einer meiner lieben Abonnenten, ich glaube es war über Instagram, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, wer das genau gewesen ist, weil ich einen großen Zettel habe mit Fallvorschlägen, die ihr mir auch weiterhin gerne per Insta oder auch per E-Mail oder Facebook senden dürft. Deswegen kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wer mir den Fall geschickt hat. Auf jeden Fall war es einer meiner Abonnenten, die ich die heutige Folge quasi zu verdanken habe. Der Fall ist, glaube ich, auch nicht ganz so bekannt. Der Generalanzeiger hat mal einen Podcast darüber gemacht und ansonsten wüsste ich jetzt nicht genau, wer noch einen gemacht haben sollte. Zumindest bei YouTube oder jetzt so, wenn ich jetzt so bei Spotify oder so google, finde ich da nichts drüber. Aber ist ja auch nicht schlimm, dann kennt ihr den Fall vielleicht auch nicht, vielleicht kennen ihn auch manche von euch. Und ich finde, es müsste viel, viel mehr auch über diesen Fall gesprochen werden, denn da sind auch einige sehr, ja, ich sag mal, mysteriöse Dinge, ich weiß nicht, ob man es überhaupt mysteriös nennen kann, komische Dinge passiert. Warum man diese Sache nicht vernünftig aufklärt. Aber das werdet ihr jetzt gleich hören. Ich freue mich ganz besonders auch bei der Folge wieder über Kommentare zu dem Fall, ob das jetzt bei YouTube oder bei Instagram ist. Auch bei Facebook dürft ihr mir da gerne schreiben. Da poste ich ganz häufig auch die Videos als YouTube-Link. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der heutigen Folge über Jens Black. Heute soll es um den 19-jährigen Jurastudenten Jens Henrik Black gehen. Ich werde ihn in dieser Folge mit Jens oder Jens Black abkürzen. Jens stammte aus Bad Godesberg, er studierte aber in Bonn, galt als lebenslustiger Mensch, der genau wusste, was er wollte, bis das Leben leider eine andere Wendung genommen hat. Jens feierte zusammen mit Freunden eine Geburtstagsparty in Mehlem, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wo ihn seine Eltern hingefahren haben. Bis sich die Freunde entschließen, in eine Diskothek nach Bad Honnef zu fahren. Dort fahren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bis sie dann am 8. November 2013 gegen späten Abend dort ankommen. Die Disco nannte sich Reinsubstanz und galt wohl eher als Edeldiskothek. Sie war mal ein ehemaliges Schwimmbad und wurde dann umfunktioniert. Diese Diskothek gibt es heute nicht mehr, sie wechselte wohl den Besitzer und auch ihren Namen. Laut einigen Zeugen, die diese Diskothek mal besucht hatten, galt sie von innen als Paradies. Gute Musik, gute Stimmung, alles passte. Aber vor der Tür soll ein anderer Wind geweht haben. Es ist von brutalen Türstehern die Rede, Rockerbanden, Drogengeschäften und sogar Prostitution die Rede. Jens hatte dort eigentlich auch einen schönen Abend verlebt. Die ersten Stunden im Club sollen gut gelaufen sein. Bis circa 1.50 Uhr in der Nacht. Jens betritt den Kassenraum. Er holt sich dort von der Garderobe seine Jacke ab. Und ab da fängt es schon an, nennen wir es mal, etwas komisch zu werden. Jens ruft bei seiner Mutter Alma an. Diese geht auch ans Telefon, aber Jens redet nicht mit ihr. Sie meint aber ganz deutlich, seine Stimme zu vernehmen. Es hört sich in etwa so an, als würde das Handy vielleicht in der Hosentasche stecken oder in der Jacke. Ob Jens diesen Anruf überhaupt bewusst getätigt hat oder unbewusst, ist bis heute nicht bekannt. Die Verbindung bricht dann kurzerhand wieder ab. Im Kassenraum wird später von Kameras aufgezeichnet, dass Jens wild gestikuliert. Zeugenaussagen nach soll er wohl auch gesagt haben, dass er die Reinsubstanz verklagen möchte. Weshalb, bleibt unklar. Auch mit der Schichtleitung an diesem Abend, besser gesagt in dieser Nacht, spricht er dann. Später will diese sich aber an Jens nicht mehr erinnert haben. Sie erteilt ihm aber dann Hausverbot und schaut sogar, ob er den Laden auch wirklich verlässt. Gegen 2.04 Uhr ruft Jens dann wieder bei seiner Mutter an. Ab jetzt wird es ein sehr wunderliches Gespräch. Jens meldet sich mit den Worten: »Hallo, mein Name ist Jens Black, ich stehe vor der Reinsubstanz.« Mutter Alma ist verwirrt und äußert, dass doch dort am anderen Ende seine Mutter sei. Jens sagt daraufhin dann: »Entschuldigen Sie bitte.« Der Anruf bricht nach kurzer Zeit wieder ab. Nach dem Anruf bei Mutter Alma und dem mehr oder weniger Rauswurf in der Reinsubstanz macht sich Jens wohl auf den Weg zur S-Bahn, mit der er auch mit der Gruppe gekommen war. Die Bahn fiel aber wegen Streckenarbeiten aus, sodass er zurück Richtung Rheinsubstanz gegangen ist. Laut Zeugen soll Jens dann gekrümmt gegangen sein und sich den Bauch gehalten haben. Er ging auf Taxifahrer zu und fragte diese, ob sie ihm helfen können. Er äußerte auch, dass jemand hinter ihm her sei und man ihn töten wolle. Das erinnert mich so ein bisschen an den Fall von Lars Mittank. Die Taxifahrer lehnen aber alle ab, Jens mitzunehmen, da er kein Bargeld dabei hat, sondern nur seine EC-Karte und es ihnen zu riskant ist, auf der Fahrt sitzen zu bleiben bzw. auf den Kosten. Auch die Polizei ist durch Zufall gerade ein paar Meter entfernt, denn es gab einen Autounfall mit Fahrerflucht. Jens wendet sich an die Beamten, äußert auch zu ihnen, dass er geschlagen werde. Die Beamten aber wollen sich nicht mit Jens abgeben, da sie ihn wohl für alkoholisiert gehalten haben und er außerdem alleine gewesen sei, laut ihren Angaben, und somit keine sichtbare Gefahr zu sehen war. Jens versucht es nochmals bei den Taxis. Diesmal will sogar ein junger Taxifahrer Jens doch befördern. Aber die anderen Fahrer reden auf ihn ein, dass dies nicht in Frage käme ohne Vorkasse oder Bargeld. Die Taxifahrer beobachten dann, wie Jens sein Portemonnaie einem Polizisten gibt und kurz bei ihm stehen bleibt. Plötzlich kommen dann zwei Männer dazu. Einer davon legt den Arm um Jens und sagt vor den Polizisten dann, dass man sich nun um Jens kümmern würde. Sie verschwinden wohl dann erstmal, zumindest sehen die Taxifahrer Jens aber später, wie er stark aus der Nase blutet, aber sie haben wohl nicht gesehen, wer ihn geschlagen hat, sondern nur, dass man ihn später eben mit dieser blutigen Nase gesehen hat und er wohl mit diesen zwei Männern erstmal verschwunden war. Um ca. 2.40 Uhr will Jens dann nochmal in die Rheinsubstanz, wird aber ganz schnell von den Türstehern wieder nach draußen begleitet. Um 2.44 Uhr, so zeigen Kamerabilder, rennt Jens dann aus der Disco auf den Vorplatz, die übrigens sehr nah am Rhein liegt, diese Diskothek, und um 2.52 Uhr geht er dann auf die Fußgängerbrücke, der sogenannten alten Grafenwerther Steinbrücke, die zu einer kleinen Insel führt am Rhein. Um 2.52 Uhr etwa hörten die Polizisten dann Schreie einer jungen Frau. Später stellt sich heraus, dass diese Frau gerade erst mal 17 Jahre alt ist. Sie war unterwegs mit zwei Männern. Als die Polizisten sich der Stelle nähern, wo dieser Schrei herkam, auf der Brücke, schicken die beiden Männer die 17-Jährige aber von der Brücke weg. Also das waren zwei Männer und die Frau. Und als die Polizei dann eben kam, wird dieses junge Mädchen dann weggeschickt. Nur falls ich es jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe. Die beiden Männer äußerten dann der Polizei gegenüber, sie haben jemanden gesehen, der im Rhein getrieben ist, nach Hilfe rief, mit den Armen wedelte. An diesem November hatte der Rhein Hochwasser und trieb extrem schnell. Die Polizei kann zudem bei Dunkelheit niemanden mehr sehen oder hören. Eine Stunde später wird noch die Wasserrettung gerufen, aber auch diese finden niemanden mehr. Am Morgen dann schellt die Polizei bei Familie Black zu Hause. Man habe die Geldbörse von ihrem Sohn gefunden, am Ufer vom Rhein. Man ginge von einem Suizid aus. Laut Zeugenaussagen hat aber Jens die Geldbörse ja dem Polizisten übergeben. Auch spricht wenig für die Annahme der Polizei. Jens hatte Pläne, wollte sogar im Ausland studieren, hatte Freunde, war lebenslustig. Da die Eltern den Suizid für ausgeschlossen halten, machen sie Druck bei der Polizei. Auch wollen sie mit dem Polizisten reden, der, so viel wissen sie nämlich mittlerweile, doch von Jens die Geldbörse erhalten hat. Dieser äußerte später, er wollte nicht mit den Eltern sprechen. Und auch Freunde von Jens berichten, dass er komisch wirkte, sowie als habe er einen Filmriss erlitten und einen Kater gehabt. Im Club selbst soll er aber nur zwei Gläser getrunken haben. Auch schließt man nicht aus, dass Jens vielleicht K.O.-Tropfen im Glas gehabt haben könnte. Denn an diesem Abend war eine Flatrate-Party in der Rheinsubstanz. Fertige Getränke standen schon fertig dort, wurden dann nur noch mit Eis begossen. Es wäre also in dem Fall ein leichtes gewesen, dort ein paar K.O.-Tropfen beizumischen. Wolfgang Kees, ein Reporter des Generalanzeigers in Bonn, der sich ausgiebig mit diesem Fall beschäftigte, erfuhr von der ehemaligen Besitzerin jedoch, dass es dort niemals Flatrate-Trinken gegeben habe. Auch das Kassensystem ließe das gar nicht zu. Es wird nicht die einzige Sonderbarkeit in der Geschichte bleiben. Ein Blick auf die nämlich ehemalige Facebook-Seite des Clubs offenbart etwas anderes. Dort wurde Flatrate-Trinken sehr wohl angeboten, auch an diesem Abend. Auf der Facebook-Seite stand damals, am 8. November 2013, All you can drink. Wir rufen die Trinkflatrate wieder ins Leben. Heute gibt es 4 Stunden lang eine Rundumversorgung. Getränke laut Aushang. Ladies zahlen 12 Euro, Gentlemen 15 inklusive Eintritt, heißt es dort. Nach 2 langen Wochen für die Eltern wird am 24. November 2013 Jens Blecks Leiche gefunden. In Stammheim im Nordosten Kölns, 50 Kilometer weit vom Geschehen in Bad Honnef. Jens trägt noch Kleidung, sein Partybändchen und einen Ausweis sowie sein Handy mit sich. Die Polizei wertet Jens' Tod mittlerweile eher wie einen Unfall. Da 2 Promille in seinem Blut bei der Obduktion festgestellt wurden, sowie Tod durch Ertrinken. Zeugen zufolge soll Jens zwar verwirrt gewirkt haben, jedoch nicht sonderlich stark angetrunken. Da die Eltern weiterhin an der Aufklärung interessiert sind, haken sie weiter bei Polizei und Staatsanwaltschaft nach. Diese zeigen nicht sonderlich großes Interesse, zum Beispiel noch bevor man Jens Leiche fand, äußerte ein Polizist zur Mutter, man könne ja froh sein, wenn man ihren Jungen überhaupt noch finden würde. Viele rutschen bei der Strömung direkt bis zur Nordsee durch. Ja, wenn man das als Mutter hört, dann ist man, glaube ich, auch am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Ja. Aber machen wir mal weiter. Und auch die Staatsanwaltschaft schiebt die Akte Black erst von Köln, wo man die Leiche auffand, wieder zurück nach Bonn. Zuständigkeitshalber, so heißt es, da ja nur die Leiche in Köln gefunden wurde. Das Ganze geht sage und schreibe 6 Monate. Keiner scheint sich mit dem Fall befassen zu wollen oder extra nicht mit beschäftigen zu wollen. Bis eine Oberstaatsanwältin aus Köln denjenigen aus Bonn doch nun endlich mal um Klärung auf Fremdverschulden bittet. Und auch durch den Druck der Presse kommt auf einmal wieder Bewegung in den Fall. Die 17-Jährige, die mit den Männern zusammen auf der Brücke war, wird nochmal befragt. Auch die Spürhunde, die am Anfang Jens Black suchten, führten nur zu der Stelle, wo sich die 2 Männer mit ihr aufgehalten haben. Die 17-jährige Zeugin hat scheinbar Angst auszusagen. Als man sie dann per Eid aussagen lässt, macht diese von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Man kann also stark davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich von ihren Begleitern unter Druck gesetzt wurde. Denn ich denke mal, dass sie schon mehr über den Tod weiß, wie man vielleicht annimmt. Nachdem immer noch Pressearbeit geleistet wird, vergeht aber dann doch noch einige Zeit und die Zeugin meldet sich nochmals bei der Polizei und macht noch eine Aussage. Sie sagt, Jens Black hätte sie auf der Brücke gefragt, weshalb sie dort Drogen nehmen würden. Die 3 wären dann ohne Jens weitergegangen und hätten dann angefangen zu konsumieren. Sie hätten Jens dann an einer Keilmauer gesehen, wie er ins Ufer stürzte. Das gleicht sich ja auch mit der Aussage der beiden Männer, die einen Mann im Wasser nach Hilfe rufend treiben gesehen haben wollen. Allerdings, wie ich ja eben schon erwähnte, die Hundespur, die nach Jens suchte, endete aber ja dort, wo die 3 die Drogen konsumierten und führte nicht bis zu dieser Keilmauer. Also kann an der Geschichte wahrscheinlich etwas nicht passen. Der Anwalt der Blacks legte auch zahlreiche Beschwerden ein, sämtliche Verfahren aber, die auf eine Klärung des Falls vom Tod von Jens Black hätten dienen können, wurden 2015 sowie 2016 von der Bonner Staatsanwaltschaft eingestellt. Jens Blacks Eltern haben aber nicht aufgegeben. Es wurde eine Initiative gegründet. Dadurch sammelte sich eine stolze Summe von 17.000 Euro für sachdienliche Hinweise. Aber wirklich weitergekommen ist man da leider auch nicht. Im Mai 2019 wurde das bisher letzte Verfahren eingestellt. Seither tut sich nichts mehr im Fall von Jens Black. 2016 schrieb Wolfgang Kees im Generalanzeiger darüber, als sich der Justizminister nach einer Anfrage eines FDP-Politikers zum Fall Black äußern sollte. Er legt eine 17-seitige Stellungnahme vor und verbesserte einige Punkte, die falsch sind. Also der Wolfgang Kees hat das verbessert. So zum Beispiel schrieb der Justizminister dann, die Taxifahrer hielten Jens für stark alkoholisiert. Dies ist aber nicht richtig. Die Taxifahrer äußerten, dass Jens nicht stark schwankte oder gelallt hat. Einer äußerte sogar, er erlebe jedes Wochenende stark alkoholisierte Menschen, aber Jens war da ganz anders. und auch ein damaliger Türsteher in der Rheinsubstanz, der einzige, der keiner Rockergruppe angehörte, sagte, dass Jens keinen volltrunkenen Eindruck machte. Er konnte normal reden und war Herr seiner Bewegung und Motorik. Und erinnert sich noch genau, wie Jens schlagartig um 2.45 Uhr circa aus dem Club rannte. Der Türsteher meldete sich übrigens auch kurz nach dem Vorfall bei der Polizei, ob er aussagen soll. Erst ein Jahr später, nach Druck der Presse, wurde er zu einer Aussage eingeladen. Auch schrieb der Justizminister sinngemäß, dass sich Hinweise ergaben, dass Jens zu zwei Personen Kontakt gehabt hatte, laut den Polizeibeamten. Keine Rede davon, dass dies eigentlich die Aussage der Taxifahrer waren, dass vor dem Polizisten einer den Arm um Jens gelegt hatte und er später stark aus der Nase blutete. Genauso heißt es in der Antwort des Ministers auf Seite 7 dazu: Jens habe vor den Polizeibeamten gesagt, er würde geschlagen werden, es sei doch aber niemand da gewesen. Auch hier wieder keine Rede von den zwei Männern und dem späteren starken Nasenbluten. Auf Seite 11 hat der Justizminister eingeräumt, dass ganze 10 Seiten Ermittlungsakten fehlen, unter anderem von Bekannten von Jens, die sich nur in der Disco aufgehalten hatten. Wieso sollte es nur wichtig gewesen sein, schreibt Kees im Generalanzeiger, was draußen passiert ist, und auch darauf bezogen sich die meisten Ermittlungen, aber nicht, was in der Disco passierte, wo vermutlich alles seinen Lauf nahm. Wieso verschwinden gerade die Zeugenaussagen, die über das getätigt wurden, was in der Disco stattgefunden hat? Auf Seite 14 schreibt der Minister dann noch, sinngemäß wiedergegeben, dass alle Kontaktpersonen vernommen wurden, auch Bekannte von Jens und Mitarbeiter der Disco Rheinsubstanz. Die Wahrheit ist aber, dass keineswegs alle vernommen wurden, auch nicht das Thekenpersonal und die Türsteher, besonders nicht der, der scheinbar intensiven Kontakt zu Jens in dieser Nacht hatte. Auf Seite 17 schreibt der Justizminister noch sinngemäß, dass es sich bei der Diskothek nicht um einen kriminalitätsbelasteten Bereich handeln würde. Das liest sich aber im Generalanzeiger alles ganz anders. Nach der Veröffentlichung von Jens Blacks mysteriösen Tod meldeten sich dort einige Leute, die den Club im Inneren als Himmel beschrieben und außen als Hölle. Zum Beispiel meldeten sich unter anderem eine junge Frau, im Bericht heißt sie Anna, die in dieser Disco mal gefeiert hatte. Es kam damals eine Frau auf sie zu, die ihr sagte, sie solle sich mal ganz schnell aus dem Staub machen. Als Anna das nicht tat und nicht anfangen wollte, mit der Dame zu streiten, spürte Anna einen Schlag auf den Hinterkopf. Die Frau, die sie angezischt hatte, ging dann weiter. Wenig später kam aber ein Türsteher. Der 1,90 große Mann trug einen verschweißten Ausweis um den Hals, vermutlich also ein Türsteher der Rheinsubstanz. Er packt Anna damals am Arm, schnauzt sie an, raus hier, und will Anna dann rausschicken. Anna will sich losreißen und wissen, weshalb sie den Laden verlassen soll. Daraufhin schlägt der 1,90 große Mann ihr mitten ins Gesicht. Anna wird sogar kurzzeitig bewusstlos davon. Als sie dann jemand zu Hilfe eilen will, wird dieser gewürgt und bekommt später Hämatome davon. Als die Polizei kommt, sagt ein anderer Türsteher, das sei nur ein Gast gewesen. Am Ende findet man ihn aber mit seinem Ausweis um den Hals. Er ist bei der Polizei auch bekannt, dieser Mann, der Anna geschlagen hat, unter anderem wegen Körperverletzung und Zuhälterei. Wahrscheinlich deswegen sollte Anna weichen, um der Frau, die Anna da so angezischt hat, möglicherweise nicht dabei zu stören, im Club vielleicht etwas zu verdienen, könnte man zumindest meinen. Ein anderer Zeuge der Disco, der auch mal da gewesen war, jetzt nicht speziell an diesem Abend, sah zum Beispiel, dass Türsteher mit Totschlägern auf zwei junge Gäste losgegangen waren, die blutüberströmt gewesen sind. Die Gäste riefen dem Augenzeugen zu: Bleibt bei uns, sonst schlagen die uns tot. Um nur mal ein paar Fälle euch aufzuzeigen, dass scheinbar die damaligen Türsteher sowie die Disco kein kriminalitätsfreier Raum gewesen sind. Auch von möglichen K.O.-Tropfen ist die Rede gewesen. Die Familie Black durfte auch die Kameraaufzeichnungen der Tatnacht sehen, allerdings in sehr schlechter Bildqualität. Auch Spezialisten konnten die Bilder nicht verbessern. Einige Aufzeichnungen würden aber klar zeigen, dass schon in der Diskothek einiges für das spätere Ende sprechen könnte. Das war nun erstmal eine kleine Zusammenfassung der Recherchen, die ich viel vom Generalanzeiger zum Tod von Jens Black bekommen habe. Ich verlinke euch alles dazu mal in der Infobox, die ganzen Links vom Generalanzeiger, die wirklich ganz informativ sind, auch den Podcast von denen. Ja, ihr Lieben, was sagt ihr, nachdem jetzt ihr das alles so gehört habt über den Fall von Jens Black? Für mich sind da so ein bisschen so kleine Parallelen zum Fall von Lars Mittank, nur so mit diesem Filmriss und ja, dass er mit seiner Mutter ganz komisch gesprochen hat auch. Zumindest glaube ich nicht an einen Suizid und auch nicht wirklich an einen Unfall durch Alkoholkonsum, wenn man das so hört. Auch sind ja wirklich einige Punkte mehr als suspekt daran, finde ich. Verschwundene Aussagen, das Portemonnaie, was der Polizist bekam, was am Ende angeblich woanders gefunden wurde, wo dann von dem Suizid ja ausgegangen wurde. Akten von Staatsanwaltschaft zu Staatsanwaltschaft innerhalb von 6 Monaten. Falsche Zeugenaussagen und sicherlich noch einiges mehr, was hier irgendwie im Argen ist. Es tut mir natürlich ganz besonders leid für die Eltern von Jens Black, weil die haben wirklich alles versucht und alle Verfahren wurden immer wieder eingestellt, obwohl vermutlich, zumindest davon ist ja auszugehen, dass Jens durch Fremdverschulden gestorben ist. Und ich finde die beiden einfach ganz, ganz stark, dass die nicht aufgegeben haben und immer noch nicht aufgeben und immer noch um eine Klärung des Falls natürlich hoffen. Das ist ja auch ihr Sohn gewesen, das ist ganz klar, dass man sich das als Eltern natürlich wünscht, wenn es schon so tragisch ist, dass dein eigenes Kind stirbt, dann möchte man natürlich wissen, wie es zu Tode kam. Und man kann wirklich nur hoffen, dass vielleicht irgendwann nochmal eine Klärung dieses Falls stattfinden wird, aber ich glaube, das wird sich sehr, sehr schwierig gestalten. Ja, meine Lieben, das war der Fall Jens Black bzw. Jens Henrik Black. Ich bin gespannt, ob ihr von dem Fall mal gehört habt und freue mich über Kommentare bei Instagram oder YouTube dazu von euch. Und jedes Like auf den Podcast-Portalen oder bei YouTube oder jeder kleine Kommentar unterstützt meinen kleinen Kanal beim Wachsen. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Eure Lia.